SRF 2 Kultur.
We are today giving peace a chance.
Israels Premierminister Itzhak Rabin vor 20 Jahren im Rosengarten des Weißen Hauses. Nie schien der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern näher als an jenem 13. September 1993. Binnen 5 Jahren sollten alle strittigen Fragen einer Zwei-Staaten-Lösung geklärt werden. So sah es das Oslo-Abkommen vor, das damals zwischen Premier Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat per Handschlag besiegelt worden war. Doch die Ermordung Rabins durch den jüdischen Extremisten Yigal Amir machte die Hoffnungen auf eine friedliche Koexistenz jäh zunichte. Spätere Verhandlungen scheiterten. Seit einigen Wochen sitzt eine Delegation von Israelis und Palästinensern erneut am Verhandlungstisch. Quasi unter dem Radar der Weltöffentlichkeit, deren Augenmerk in diesen Tagen und Wochen auf Syrien gerichtet ist. Wie auch immer die Gespräche zwischen den beiden Parteien diesmal ausgehen werden, für Peter Beinart vermag nur eine Zwei-Staaten-Lösung die Erosion der israelischen Demokratie aufhalten und gleichzeitig den Traum eines jüdischen Staates bewahren. Mit seinem 200-seitigen Plädoyer gegen die israelische Besatzungspolitik und den kritiklosen Support der jüdischen Organisationen in den USA hat der 42-jährige Publizist und Professor für Politikwissenschaften einen ziemlichen Wirbel ausgelöst. Kontext hat den liberalen Zionisten in New York getroffen, der größten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels. Am Mikrofon Rita Schwarzer.
Wie meine Großmutter schlafe ich ruhiger in dem Wissen, dass es auf der Erde einen Staat für die Juden gibt. Aber der Staat der Juden darf nicht irgendein Staat sein,
schreibt Peter Beinart in der Einleitung zu seinem Buch «The Crisis of Zionism» – «Die Krise des Zionismus». Inzwischen ist eine deutsche Übersetzung erschienen unter dem Titel «Die amerikanischen Juden und Israel – Was falsch läuft». Auslöser war für Beinart ein Erlebnis, das seine Sicht der Dinge für immer verändert hat.
Vor etwa 1,5 Jahren schickte mir ein israelischer Freund ein Video von der Verhaftung eines Palästinensers namens Fadel Jaber. Das Vergehen des Mannes, er hatte Wasser gestohlen. Seine Familie hatte die israelischen Behörden ein ums andere Mal um einen Anschluss an die Wasserleitung gebeten, die eine nahegelegene jüdische Siedlung versorgte. Aber die Jabers fanden kein Gehör bei den israelischen Behörden. Wie alle Palästinenser im Westjordanland sind sie keine Bürger, sondern Untertanen Israels. Auch deshalb hat ein Palästinenser dort nur etwa ein Fünftel der Menge Wasser zur Verfügung, die ein jüdischer Siedler verbraucht. Während es in den jüdischen Siedlungen oft Schwimmbäder und weitläufige Bewässerungssysteme gibt, liegt der tägliche Wasserverbrauch palästinensischer Einwohner deutlich unter der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Menge. In dem Video ist zu sehen, wie israelische Polizisten Fadel zu einem Gefangenentransporter schleppen. Dann schwenkt die Kamera auf einen 5 Jahre alten Jungen mit gestreiftem T-Shirt und kurzem braunen Haar. Das ist Khalid. Er versucht verzweifelt, sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen und schreit seinem Vater nach: Baba, Baba. Ich sah diese Bilder und wünschte mir, nie auf die Starttaste geklickt zu haben. In der Vergangenheit hatte ich auf Berichte über das Leid der Palästinenser mit Rechtfertigungsversuchen reagiert. Ich sagte mir, die Darstellungen seien übertrieben oder die Palästinenser hätten ihr Leid selbst verursacht. Ich habe den Verdacht, dass viele amerikanische Juden ähnlich denken. Aber aus Gründen, die ich nicht vollkommen erklären kann, funktionieren meine Verteidigungsmechanismen seit einigen Jahren nicht mehr richtig. Und nun höre ich die Schreie des Kindes und starre in stummem Entsetzen auf den Computerbildschirm.
Peter Beinart, wir treffen uns in Ihrem Büro der City University of New York in Manhattan. Seit Sie Ihr Buch geschrieben haben, sind rund 3 Jahre vergangen. Wissen Sie inzwischen genauer, was Sie an den Bildern dieses Videos so viel tiefer berührt hat als alles andere zuvor?
I think it's probably the result of having kids. You know, when you have children, you relate differently, I think, to pictures of children.
Vermutlich die Folge eigener Kinder. Wenn sie selber Kinder haben, reagieren sie anders auf Bilder von Kindern, die sie an ihre eigenen erinnern. Ich versuche, meine beiden sehr bewusst so zu erziehen, dass sie sich tief verwurzelt fühlen im Judentum und gleichzeitig eng verbunden mit Israel. Das Bild eines Kindes, das mich äußerlich an meinen Sohn erinnert, das aber unter Israel leidet, ist schmerzlich und beunruhigend anzusehen. Es löst in mir viele Überlegungen aus, wie wir unseren Wunsch, mit Israel verbunden zu bleiben, verbinden können mit dem Bedürfnis, solidarisch zu sein mit allen Menschen, auch mit Palästinensern, die unter Israels Kontrolle leiden.
Aber die Besatzung dauert inzwischen über 45 Jahre.
Yes, that's true. The occupation has been going on for about 2/3 of Israel's existence.
Ja, das stimmt. Und meine große Angst ist, dass wir einen Dauerzustand erreichen. Wir wissen nicht, wann dieser Punkt erreicht ist. Aber auf vielerlei Arten schafft Israel vor Ort Tatsachen, die nur schwer wieder rückgängig zu machen sind.
In many ways Israel is creating facts on the ground that are difficult to reverse.
Sie mussten für Ihre leidenschaftliche und fundiert dokumentierte Analyse eine Menge Kritik einstecken, in den USA ebenso wie in Israel. Wir werden darauf später in der Sendung noch zu sprechen kommen, aber zunächst reden wir über Ihr Buch. Hier ein weiterer Ausschnitt.
Ihren Ursprung hat die Tragödie in unserer Weigerung, uns einzugestehen, dass wir sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel nicht in einer Zeit der jüdischen Schwäche leben, sondern in einer Zeit der jüdischen Stärke. Und wir gestehen uns nicht ein, dass die Juden, wenn sie keiner moralischen Kontrolle unterworfen werden, ihre Macht ebenso furchtbar missbrauchen werden wie andere Völker. Vor wenigen Jahren berichtete ein Journalist, dass Malcolm Hohnlein, der einflussreiche stellvertretende Vorsitzende der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, in seinem Konferenzzimmer ein Foto von einer israelischen F-15 hängen hatte, die Auschwitz überfliegt. Das Bild ist natürlich eine Fiktion. Auschwitz wurde nie von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen. Und das wird auch nie geschehen. Doch israelische Jagdbomber haben in den letzten Jahren wiederholt den Gazastreifen angegriffen. Einen eingezäunten, hoffnungslos übervölkerten und völlig verarmten Slum, aus dem Israel immer wieder von Terrorgruppen mit Raketen angegriffen wird. Hohnlein hat sein Konferenzzimmer also nicht mit einem Bild der Realität dekoriert, die er zu erhalten hilft, sondern mit einem Bild jener Fantasievorstellung, mit der er die Realität überblendet. In dieser Hinsicht ist er ein typischer Vertreter des jüdischen Establishments in den Vereinigten Staaten, das in den Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen ist, weil es die jüdische Gegenwart nur durch die Brille der jüdischen Vergangenheit sehen will.
Peter Beinhardt, dieser Abschnitt enthält vielleicht einer der zentralsten Kritikpunkte in Ihrem Buch. Bevor wir in die Details gehen, wie einflussreich sind jüdische Organisationen in den USA tatsächlich? Was sind die Mythen, was die Fakten?
American Jewish organizations are effective in influencing.
Amerikanische jüdische Organisationen beeinflussen erfolgreich die Politik in Washington, so wie viele andere Organisationen zu einem breiten Spektrum von Themen. Jüdische Verbände profitieren in Sachen Israel von zwei Faktoren. Der erste, die Leute auf der Gegenseite, palästinensische, arabische, muslimische Gruppen, sind schlecht organisiert und haben wenig Einfluss. Es fehlt also eine starke Opposition. Der zweite Faktor, jüdische Verbände profitieren hierzulande von einem sehr starken Strom von Israel-Anhängern aus dem christlichen Lager, vor allem von Evangelikalen. Und so gibt es oft Bündnisse zwischen jüdischen Organisationen und evangelikalen Gruppen. Wichtig ist auch, die amerikanischen jüdischen Organisationen bilden keinen monolithischen Block. Gelegentlich sind sie sich uneins und manchmal wird ihr Einfluss auch einfach überschätzt. Es ist meiner Ansicht nach völlig falsch zu suggerieren, jüdische Organisationen hätten beim Entscheid für den Irakkrieg eine zentrale Rolle gespielt. Sie haben ihn zwar unterstützt, aber ihr Einfluss war gering. Wenn es allerdings um Israel geht und die Palästinenser, dann üben sie viel Macht aus, besonders im US-Kongress.
Aber Sie haben es eben erwähnt, es handelt sich nicht um eine, in Anführungszeichen, jüdische Lobby, wie ein Teil der Leute immer wieder fälschlicherweise sagt, sondern es ist eine Pro-Israel-Lobby mit einem markanten Anteil an christlichen Rechten.
Richtig. Und vor allem in der Republikanischen Partei. Christians United for Israel, KUFI, ist sogar größer als jede jüdische Pro-Israel-Organisation. Sie haben also völlig recht. Es gibt verschiedene Pro-Israel-Organisationen und nicht alle sind jüdisch.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie die großen jüdischen Organisationen der USA im Laufe der Jahrzehnte immer weiter nach rechts rücken. Wann begann diese Entwicklung?
Der Wandel vollzog sich in den 70er Jahren. Bis dahin waren jüdische Organisationen in den USA auf die Bürgerrechtsbewegung fokussiert. Die jüdische Gemeinschaft hat diese Bewegung sehr stark unterstützt. Als deren Ziele dann erreicht waren, blieb für jüdische Verbände unklar, wie ihr Programm in Zukunft aussehen sollte. Hinzu kam die Assimilation. Viele liberale Juden verließen in jenen Jahren die jüdischen Organisationen und schlossen sich der größeren jüdischen politischen und kulturellen Szene der Vereinigten Staaten an. Die Leute, die zurückblieben, zogen sich zunehmend auf ihre eigenen Gruppen zurück, wurden konservativer und auch sehr, sehr beunruhigt, weil sich die Welt in den 70er Jahren gegen Israel zu richten begann.
Die jüdischen Organisationen wurden also im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend konservativ. Die jüdische Basis aber, schreiben sie, blieb demgegenüber mehrheitlich liberal.
Ja, und Sie können das bei jeder Präsidentschaftswahl sehen. Die jüdische Basis wählt seit den 1920er Jahren überwiegend demokratisch. Für sie ist Israel im Großen und Ganzen kein Wahlthema. Ausschlaggebend sind für sie Themen wie Abtreibung, Rechte für Homosexuelle, Immigration oder Wirtschaftsprobleme. Jüdische Organisationen dagegen sind häufig auf Israel konzentriert.
Aber wenn die politischen Ansichten der jüdischen Organisationen so ganz anders sind als die der jüdischen Basis, weshalb können denn AIPAC und andere Verbände noch immer öffentlich so auftreten, als repräsentierten sie die jüdische Bevölkerung des Landes?
In gewisser Weise können sie das, weil niemand anderer die Führung für sich in Anspruch nimmt. Es gibt keine Wahlen. Wenn sie Umfragen machen würden, die meisten amerikanischen Juden und Jüdinnen wüssten wahrscheinlich nicht, wer an der Spitze dieser Verbände steht.
Wenn es nach ihren führenden Organisationen geht, sollen die amerikanischen Juden auf öffentliche Kritik an der Besatzung der Palästinensergebiete verzichten, obwohl die Besatzung die liberalen Ideale der Väter des Zionismus zu zerstören droht.
Weshalb sollten amerikanische Jüdinnen und Juden auf öffentliche Kritik an Israel verzichten, Peter Beinhardt?
AIPAC, die wichtigste jüdische Organisation in den USA, vertritt die Ansicht, Israel könne seine eigenen Entscheide fällen. Es stehe amerikanischen Juden nicht zu, diese innenpolitischen Beschlüsse im Nachhinein zu kritisieren. Mein Problem damit ist, zunächst einmal gilt dieser Grundsatz nicht gleichermaßen für die Palästinenser. AIPAC sagt nicht, was die Palästinenser tun oder die Europäer sei ihre Angelegenheit. Sie erlauben sich durchaus, die Innenpolitik vieler verschiedener Regierungen zu kritisieren. Nur Israel bleibt davon ausgeklammert. Das zweite Problem, das ich damit habe, entweder definiert man die Unterstützung Israels als Support einer bestimmten Regierungspolitik oder aber basierend auf den Grundsätzen, auf denen Israel gegründet worden ist. Wir als US-Amerikaner tendieren dazu, pro-Amerika zu sein auf der Basis der Unabhängigkeitserklärung in unserer Verfassung. Dasselbe Prinzip auf Israel angewendet bedeutet, man unterstützt Israels Unabhängigkeitserklärung. Wenn man an diese Erklärung glaubt, die eine völlige soziale und politische Gleichstellung verlangt, unabhängig von Rasse, Alter und Geschlecht, dann kann man weder öffentlich noch stillschweigend Israels Politik in der Westbank unterstützen, die ein Gebiet kontrolliert, in dem Israelis und Palästinenser unter zweierlei Gesetzen leben.
Ist Kritik hinter verschlossenen Türen denn eher toleriert?
Ja, die Führung jüdischer Organisationen würde Ihnen sagen, dass Sie Israelis hinter verschlossenen Türen durchaus rügen, wenn Sie meinen, dass Sie Fehler gemacht haben. Aber wenn man die Möglichkeit einer öffentlichen Kritik nicht einmal in Betracht zieht, hat die Privatgeäußerte auch viel weniger Gewicht. Und tatsächlich hatte die jüdische Gemeinschaft in den USA bislang keinerlei Einfluss auf den massiv subventionierten Siedlungsbau in der Westbank.
Sie schreiben, die führenden jüdischen Verbände der USA täten sich oft auch schwer mit Kritik von nicht-jüdischer Seite.
One question that some American Jews ask when they hear criticism of Israel is,
eine Frage, die sich einige amerikanische Juden stellen, wenn sie Kritik an Israel hören, ist, Was ist die Motivation? Kommt die Kritik von jemandem, dem Israel wichtig ist, der das Beste für das Land will? Oder ist die Kritik destruktiv? Jüdische Kritiker haben es in den USA etwas leichter als nicht-jüdische, was angesichts der jüdischen Geschichte verständlich ist. Gleichzeitig halte ich es gerade hierzulande für wichtig, von der Gutwilligkeit der Leute auszugehen und ihnen das Recht zuzugestehen, jede Art von Thema zu diskutieren, ohne befürchten zu müssen, deshalb als Antisemit bezeichnet zu werden. Genauso wie es für Weiße möglich sein muss, über Rassenfragen zu sprechen, ohne deshalb gleich als Rassist tituliert zu werden. Wenn es Hinweise gibt, dass jemand ein Antisemit ist, dann findet man Beweise. Wenn nicht, sollte man stets von der Unschuldsvermutung ausgehen.
Ich habe es bereits zu Beginn dieser Sendung erwähnt, Peter Beinart. Ihr Buch hat eine heftige Kontroverse ausgelöst, in Israel ebenso wie in den USA. Auf der einen Seite viel Lob. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton zum Beispiel pries Ihr Buch als äußerst wichtige Lektüre, Zitat, für alle, die sich um Israel sorgen, seine Sicherheit, Demokratie, seine Aussichten auf einen gerechten und dauerhaften Frieden. Das Time Magazine lobte ihre Analyse als liebevoll, gescheit und besonders vernünftig. Die liberale israelische Tageszeitung Haaretz schrieb, ihnen sei eine fesselnde Bestandesaufnahme dessen gelungen, was in der israelischen Politik und der Führung amerikanischer jüdischer Organisationen alles schieflaufe. Aber es gab eindeutig mehr Buchbesprechungen, die auf ihre Analyse verärgert reagierten, zum Teil sogar mit Sarkasmus und voller Groll. Die Washington Post beispielsweise betitelt ihr Buch als, Zitat, politische Wahlrede für einen attraktiven jungen Kandidaten, der einen Job als Sprecher der liberalen jüdischen Basis der USA sucht. Die eher liberale jüdische Wochenzeitung Forward schrieb, sie hätten die Kluft zwischen Israel und der jüdischen Bevölkerung in den USA nur noch vergrößert. Und die rechtskonservative israelische Tageszeitung Jerusalem Post polemisierte, sie vermisse die, Zitat, jüdische Seele und lamentierte, warum hasst er Israel so? Peter Beinart, haben Sie mit dieser Art von Verrissen gerechnet, nicht nur gegen Ihr Buch, sondern auch gegen Sie als Person?
Yeah, I suppose I was expecting this. This is a subject that evokes a great deal of passion.
Ich habe es erwartet. Das ist ein Thema, das große Leidenschaft und tiefe Gefühle heraufbeschwört und eine enorme Angst. Ich glaube, es herrscht eine riesige Angst um Israels Zukunft. Besonders Leute auf der Rechten fürchten, die Welt habe sich gegen Israel gewandt, vielleicht sogar gegen das jüdische Volk insgesamt. Und in Zeiten, in denen im Nahen Osten beängstigende Dinge geschehen, und sie geschehen, müssen die Juden zusammenhalten. Und dann kommt jemand, der sich als Jude zu erkennen gibt, und statt Israel zu verteidigen, scheint er mit seiner Kritik nur noch mehr zu dieser befürchteten Orgie von Feindseligkeit beizutragen. Das macht Menschen wütend. Und ich verstehe das. Ich habe nicht erwartet, dass alle mit diesem Buch einverstanden sind. Ich habe viele enge Freunde und Familienmitglieder, die ebenfalls anderer Meinung sind. Aber ich denke, es ist für unsere jüdische Gemeinschaft wichtig, einen Weg zu finden, um miteinander zu streiten und gleichzeitig zu erkennen, wir sind trotzdem ein Volk. Daran glaube ich sehr stark. Das jüdische Volk bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich ihm stark verbunden, sogar mit Leuten, die meine im Buch geäußerten Ansichten leidenschaftlich hassen.
Könnte es sein, dass die Kritik auch so heftig ausfiel wegen ihres Alters und weil sie nicht nur die politische Dringlichkeit, sondern auch seine moralische und ethische Bedeutung betonten?
I don't know how much of it had to do with my age. I think some feeling, understandably, that.
Ich weiß nicht, inwieweit mein Alter eine Rolle spielt. Ich denke, es gibt das Gefühl, dass amerikanische Juden nicht unter den Bedrohungen und Erschwernissen leben müssen, denen Juden in Israel tagtäglich ausgesetzt sind. Und es deshalb für uns hier drüben einfach ist, moralische Urteile zu fällen. Ich verstehe diese Kritik voll und ganz. Meine einzige Antwort darauf wäre, dass viele, viele Israelis meine Ansicht teilen. Auch etliche ehemalige Chefs von Shin Bet, dem israelischen Inlandgeheimdienst. Mit einigen von ihnen habe ich mich kürzlich zum Gespräch treffen können. Aber ich versuche, so gut ich kann, eine Verbindung zu Menschen zu finden, die meine Meinung nicht teilen, auch wenn ich damit nicht immer erfolgreich bin. Denn ich habe das Gefühl, was uns verbindet, ist letztlich stärker und wichtiger als unsere Meinungsverschiedenheiten. Ich spreche als jemand, der sich sehr stark innerhalb des Zelts empfindet, im Zelt des Zionismus und auch im Zelt der jüdischen Gemeinschaft. Es gibt sehr wenig auf dieser Welt, das mir wichtiger ist als das.
Ihr Buch konzentriert sich vor allem auf die Analyse des Problems, aber Sie formulieren auch ein paar Ideen, wie damit umzugehen wäre. Der wohl umstrittenste Vorschlag, das israelische Kernland und die besetzten Gebiete in ein demokratisches und ein undemokratisches Israel umzubenennen und Produkte aus den okkupierten Teilen künftig zu boykottieren. Selbst Jeremy Benami, der Präsident von J Street, einer neuen liberalen Pro-Israel, Pro-Peace-Organisation, hat sich öffentlich postwendend von dem Vorschlag distanziert. Hat Sie das überrascht?
No, not so. I mean, I'm sympathetic to J Street and friendly with Jeremy, but he.
Nein, ich hege Sympathien für J Street und bin mit Jeremy freundschaftlich verbunden. Aber er führt eine Organisation, die in Washington Einfluss im Kongress zu gewinnen sucht. Ich bin Publizist und kann meine Meinung äußern, ohne mich allzu sehr darum sorgen zu müssen, wie sie in der Hauptstadt ankommt. Ich will die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner der Westbank auch nicht dämonisieren. Ich glaube nicht, dass das schlechte Menschen sind. Die meisten sind wohl einfach in die Westbank gezogen, weil es dort billiger ist. Und einige, weil sie eine tiefe Verbindung zu einem bestimmten Stück Land empfinden. Ich verstehe das. Auch ich lese meine wöchentliche Tora-Portion. Mein Problem ist nicht, dass Juden in der Westbank leben. Dazu haben sie jedes Recht. Mein Problem ist, dass Palästinenser und Juden dort unter zweierlei Gesetzen leben. Die jüdische Bevölkerung besitzt die demokratischen Grundrechte. Die palästinensische lebt unter Militärgesetz, ohne Staatsbürgerschaft und ohne Wahlrecht. Wenn wir an Israels Demokratie glauben, und sie ist Teil dessen, was Israel so kostbar macht, dann können wir zum undemokratischen Teil Israels nicht dasselbe Verhältnis haben wie zum demokratischen. Deshalb sollten wir unsere Unterstützung und unser Geld ins demokratische Israel investieren und nicht ins undemokratische.
Seit einigen Wochen trifft sich eine Delegation von Israelis und Palästinensern wieder zu Verhandlungen, zum ersten Mal seit 3 Jahren. Glauben Sie, Peter Beinart, dass diese von US-Außenminister John Kerry angestoßene Initiative auch nur die Spur einer Chance hat, wenn man die pessimistische Einschätzung beider Parteien berücksichtigt und die angespannte Lage rund um den Syrien-Konflikt?
Look, it's always easier to be pessimistic. You have an Israeli government.
Es ist immer einfacher, pessimistisch zu sein. Sie haben eine israelische Regierung mit sehr starken Elementen, die gegen einen palästinensischen Staat sind. Und Sie haben einen israelischen Ministerpräsidenten, der nie bereit ist zu sagen, dass er die grundsätzlichen Parameter für ein palästinensisches Staatsgebilde akzeptiert. Dann ist da ein palästinensischer Führer, der offener ist für eine wirkliche Zwei-Staaten-Lösung, aber er ist sehr schwach. Und schließlich die USA, die weniger Einfluss in der Region haben als noch in den 90er Jahren. Es ist also einfach, pessimistisch zu sein. Auf der anderen Seite würde ich gerne glauben, dass John Kerry nicht so viel Zeit und Prestige investiert hätte, gäbe es für ihn nicht gewisse Gründe zu glauben, privat, vor allem seitens Ministerpräsident Netanyahu, dass er jetzt willens wäre, viel weiter zu gehen, als er bisher öffentlich gegangen ist. Und vielleicht, wenn Netanyahu dazu bereit ist, gibt es eine Chance.
Wenn sich eine Eskalation im Nahen Osten vermeiden lässt, ist eine Zwei-Staaten-Lösung denn heute überhaupt noch praktisch realisierbar mit inzwischen über 360.000 Siedlern in den besetzten Gebieten?
We won't know that until Israel actually tries to implement an agreement.
Wir wissen nicht, ob es zu spät ist oder nicht. Bis Israel versucht, eine Einigung umzusetzen. Vermutlich bleiben 100.000 Siedler außerhalb der israelischen Grenzen. Ein Teil davon wird in der Westbank bleiben können, wenn er willens ist, die palästinensische Staatsbürgerschaft anzunehmen und unter gleichem Gesetz zu leben. Viele andere Siedler werden wahrscheinlich bereit sein zu gehen, wenn sie dafür finanziell entschädigt werden. Die schwierigsten Probleme werden Ariel sein, eine riesige Siedlung tief im Inneren der Westbank, und einige neuere Siedlungen in Ostjerusalem, weil sie die Verbindung eines palästinensischen Staates mit der Hauptstadt in Jerusalem enorm erschweren. Und dann ist da noch die für Palästinenser herzzerreißende Frage des Rückkehrrechts. Diese Frage ist zentral für ihre Identität. Und dennoch glaube ich nicht, dass Israel jemals eine Rückkehr von Massen von Flüchtlingen erlauben wird. Das wird für die palästinensische Seite eine sehr bittere Pille sein. Und wir wissen nicht, ob sie schlucken wird.
Was, wenn die Verhandlungen wieder ergebnislos enden wie zuvor?
Ich glaube, Mahmoud Abbas ist sehr besorgt, keine endlosen Verhandlungen zu führen. Vermutlich brachte er John Kerry deshalb dazu, von einem Zeitfenster von 9 Monaten zu sprechen. Ich nehme an, entweder ziehen sich die Palästinenser zurück und wenden sich wieder an die Vereinten Nationen. Tun sie es nicht und die Verhandlungen führen erneut ins Nichts, geschieht etwas vor Ort. Ohne Fortschritte ist eine dritte Intifada sehr wahrscheinlich. Und allein dies könnte weitere Verhandlungen zerstören.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn Ihr Sohn Ezra und seine Schwester Noemi groß genug sind, um zu verstehen, werden Sie ihnen erklären, weshalb die Besatzungspolitik Israels enden und weshalb die jüdische Bevölkerung der USA dabei helfen muss. Was werden Sie ihnen sagen?
I'll tell them that Israel was not only created to give Jews a place of refuge to be safe.
Ich werde Ihnen erzählen, dass Israel nicht nur geschaffen wurde, um Juden eine sichere Zuflucht zu geben. Es wurde auch geschaffen, um bestimmte ethische Traditionen zu leben, die ihre Wurzeln in den jüdischen Schriften haben. Schriften, die als Statement gedacht waren für Werte, die die Juden hochhalten. Werte, die von Europa und seinem Umgang mit der jüdischen Bevölkerung verraten worden sind. Israel ist ein Test für die jüdische Macht. Während 2000 Jahren haben die Juden mehr oder weniger ohne politische Macht gelebt. In gewisser Weise wurden die jüdischen ethischen Traditionen nie wirklich auf die Probe gestellt. Ich werde meinen Kindern also sagen, es geht um mehr als nur um Israel und seinen Umgang mit der palästinensischen Bevölkerung. Es geht um die jüdische Tradition an sich. Der große Rabbi Shlomo Kalbach sagte einmal, die Tora ist ein Kommentar der Welt und die Welt ist ein Kommentar der Tora. Was bedeutet, wenn wir in der Welt sehen, dass Juden die Macht missbrauchen und ihren eigenen Verpflichtungen nicht nachkommen, wenn wir uns nicht daran erinnern, dass wir Fremde waren in Ägypten und folglich die Fremden unter uns mit Würde behandeln müssen, dann hat dies Folgen auf unsere ganze Erfahrung der Tora und unsere Erfahrung als Juden. Für mich ist dies eine große Gefahr.
Das war Kontext. Am Mikrofon verabschiedet sich Rita Schwarzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.